Jesus, ich danke, dass wir bei dir sein dürfen. Danke, dass du da bist. Und ich bete es einfach, dass du dein Wort segnest, Gott. Ich bete, dass wir es verstehen. Ich bete, dass du zu uns redest. Und ich danke dir, dass du da warst, da bist und da sein wirst. In deinem Namen. Amen. Yes. Wir beschäftigen uns heute mit dem zweiten Teil vom letzten Gottesdienst, nicht vom letzten Sonntag. Und zwar ging es in dem Gottesdienst um was? Wer weiß es denn noch von den Leuten, die da waren? Ihr dürftest jetzt, es wäre der Moment, was zu sagen. So, ich weiß es halt noch. Okay, ich habe es gehört im nicht sichtbaren Bereich. Es ging um Heiliger Geist. und bevor wir einsteigen, möchte ich euch nochmal eine kurze Zusammenfassung von Teil 1 geben, um einfach jeden mitzunehmen, der auch nicht da war. Und die, wo da waren, die können dann checken, was sie mit dem gemacht haben, was sie seither gehört haben. Und genau. Wir steigen mal ein mit dem ersten Fakt, dass es kein Christsein ohne den Heiligen Geist gibt. Und ich sage euch die Fakten jetzt einfach so weiter. Wenn ihr genau wissen wollt, wie ich zu dieser Erkenntnis komme, dann müsst ihr einfach die Predigt vom letzten Mal anhören. Da habe ich das alles auch ausgeführt. Ich glaube, dass jeder Christ den Heiligen Geist hat. Wir haben uns dazu verschiedene Bibelverse angeschaut, dass der Geist Gottes in dir wohnt. Du brauchst keine, wie es oftmals auch erzählt und gepredigt wird, krasse Erfahrung, dass irgendwie ein Feuer des Himmels auf dich herabfällt, ja, und dich ergreift und dann der Heilige Geist so richtig in dir lebt. Ich glaube, dass es eine Aktivierung gibt durch Gebet vom Heiligen Geist in dir. Ja. Habe ich auch persönlich erlebt mit 14 Jahren, haben vier Leiter eine halbe Stunde lang für mich gebetet, glaube ich. Es war jedenfalls eine lange Zeit. Und danach, in dieser Zeit ist nichts Spektakuläres passiert und danach eigentlich auch nicht, okay? Sondern ich konnte danach irgendwie dann in Sprachen reden. Ich habe es auch nicht mich getraut, gleich auszuprobieren, aber war total unspektakulär. Aber ich habe das Camp in einer guten Erinnerung. Auf einem Wintercamp minus 14 Grad draußen. In der Hütte hat es, oder im Zelt hat es null. Genau. Also auch zu sagen, hey, es gibt kein Zwei-Stufen-Christentum mit Christen, die den Heiligen Geist haben, die es schon ergriffen haben, die vom Feuer gepackt sind, so wie man es manchmal auch hört, und die nicht haben. Ja. Sondern wenn du Christ bist, wenn wir Jesus nachfolgen, ist der Heilige Geist in dir. Dieser Begriff von Geistestaufe kommt in deiner Bibel wahrscheinlich genauso nicht vor. Ja. Wenn dann, ja, dann zeig mir die Übersetzung. Aber dieser Begriff ist einfach unterschiedlich gefüllt. In der katholischen Kirche ist es ein Sakrament. Muss die Katholiken fragen, was es genau bedeutet. Ich versuche es gar nicht zu erklären. Jedenfalls sagen die Katholiken, dass zum Beispiel in diesem Sakrament der Geist vermittelt wird. Ja, was es genau bedeutet, kannst du selbst herausfinden gerne. Bei den Pfingstlern oftmals eine abgefügte Show. Ja, irgendwie jemand redet in Sprachen und prophezeit laut, stark von der Bühne. Ja, er kennt diese Personen. Aber ich glaube, es ist was ganz Unspektakuläres, ja. Und lass dich davon nicht beeindrucken oder irgendwie, dass du sagst, hey, wenn ich das nicht erlebt habe, dann habe ich den Heiligen Geist nicht oder so. Christsein, haben wir festgestellt, ist nicht ein Status, ja. Christsein ist was, was dynamisch ist. Und was heißt es? Wenn etwas dynamisch ist, dann ist es in Bewegung. Also Christ zu sein, ist, dass wir unterwegs sind. Wir haben auch Jesus angeschaut. Jesus ist die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen, als er gedient hat. Und hat Wunder getan, er hat seine Jünger gelehrt, hat den Menschen, ist den Menschen begegnet. Und genau deswegen sollen wir auch unterwegs sein. Und unterwegs zu sein heißt auch, dass du dich entwickelst. Wir haben so einen schönen Pfeil gesehen, wo von rechts nach links geht und wo so Christsein drauf stand. Du darfst es einfach vorstellen, weil die Präsentation zu machen hat es nicht mehr ganz gelangt. Und deswegen zu sagen, hey, es gibt diese Entscheidung, wo du dich für Gott entscheidest, ganz klar, und vielleicht weißt du auch diesen Tag, vielleicht war es auch ein Prozess, ja, wir reden immer schön von Bekehrung, finden wir in der Bibel aber auch nicht, sondern ich glaube, es geht darum, bist du mit Jesus unterwegs, also bist du auf dem Weg oder bist du es nicht, und wenn du mal jemand fragst, hey, fragst nicht, ob du, bist du Christ, ja, sondern bist du mit Jesus unterwegs, ist eigentlich dann passender. Die Jünger damals, die erste Gemeinde quasi, wurden die des neuen Weges genannt. weil die eben mit diesem, auf diesem neuen Weg unterwegs war, mit dem, den Jesus verkündet hat. Was es genau bedeutet, kannst du in Lukas 3 oder der Apostelgeschichte nachlesen. In Lukas 3 war auch die Prophetie von Johannes damals, der gesagt hat, hey, ich bin nicht derjenige, der der Messias ist. Er hat die Leute getauft und die Leute haben gesagt, so, hey, bist du der Messias, bist du der Gesalbte? Sondern er hat damals gesagt, hey, nee, nach mir kommt noch einer und das ist Jesus, der Messias, auf den ihr wartet. Und der wird nicht nur mit Wasser taufen, sondern mit Feuer und dem Heiligen Geist. Und mit dem Tod von der Auferstehung und der Auferstehung von Jesus wurde alles erfüllt, was Johannes damals prophezeit hat in Lukas 3, so circa 2,5 Jahre vorher. Wir haben uns Pfingsten angeschaut, wir haben festgestellt, dass jeder den Heiligen Geist bekommen konnte. Nach Pfingsten war es so, dass jeder den Heiligen Geist bekommen hat. Frauen, Männer, Nicht-Juden auch. Und es war was Besonderes damals, weil im Alten Testament hatten nur besondere Menschen den Heiligen Geist, die für eine besondere Aufgabe ausgesondert waren. Das waren zum Beispiel die Leviten, das war Mose zum Beispiel, als er das Volk aus Ägypten geführt hat, das war Simson. Und diese Leute hatten aber den Heiligen Geist immer dazu, damit sie dem Volk, um dem Volk zu dienen. Also es waren auch Menschen aus Gottes Volk. Es war nicht irgendein Heide, der mit dem Heiligen Geist rumlief, sondern es waren Menschen, die im Volk Gottes drin waren. Und das hat sich am Pfingsten geändert. Ab da konnte jeder den Heiligen Geist bekommen. Wir haben festgestellt, dass am Pfingsten die Juden diese Gesetzgebung von Mose feiern, also wo Gott die 10 Gebote Mose gegeben hat. Und dass deswegen an Pfingsten auch der Heilige Geist kam, weil Jesus hier oder weil Gott hier seine Zusage erfüllt hat und quasi die Geschichte dann einen roten Faden bekommen hat. Wie genau das aussieht und was dieses Sinai-Bund heißt, kannst du gerne selber nochmal nachforschen oder nachhören. Petrus hat dann am Pfingsten über den Heiligen Geist gepredigt und die Menschen, die haben in Apostelgeschichte 2, Vers 38 dann gefragt, was sollen wir tun, um diesem Gericht zu entgehen? Weil Petrus hat da ziemlich was vom Stapel gelassen, hat eigentlich gesagt, hey, entweder du glaubst oder du rennst so in den Tod und hey, du brauchst Jesus. So nach dem Motto, war seine Grundessenz. Und die Antwort auf diese Frage war, tu Buße, an jeder lasse sich taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also auch diese Reihenfolge ist, glaube ich, mega wichtig, dass du sagst, hey, ich tue Buße. Buße auch im Sinne nicht von unbedingt, dass du büßen musst für deine Schuld, sondern Buße im Sinne von Sinnesänderung. Dass du deinen Sinn änderst und dass du deine Schuld bekennst. Dass dich taufen lässt und dass du dann den Heiligen Geist empfängst. Ich erlebe manchmal Christen, die sagen, hey, ich erlebe den Heiligen Geist gar nicht, aber sie sind weder bereit, Buße zu tun über ihre Fehler, noch sind sie bereit, sich taufen zu lassen. Und wenn es Knackpunkte sind in deinem Leben, dann möchte ich dich ermutigen, geh die Punkte an und besprech es einfach mal mit Gott. Wir können so viel über Taufe diskutieren und ich will darüber gar nicht diskutieren, sondern ich will dich eigentlich nur ermutigen, such doch einfach mal Gott und frag ihn, ob es gut ist. Ja, und ich glaube, er wird dir antworten. Und dann wirst du den Heiligen Geist bekommen. Abgesehen davon ist es auch so, dass du das nicht als Maßstab anwenden kannst, der immer gilt. Ja, du kannst es nicht sagen, dass diese 3 Punkte maßgeblich sind, dass du den Heiligen Geist hast, weil es gibt auch Leute, die sich nicht taufen lassen haben und den Heiligen Geist bekommen haben. Zum Beispiel Johannes der Täufer lesen wir, dass er von Mutterleib an vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Und es ist, glaube ich, auch wichtig in der Bibel zu sehen, dass nicht alles, was geschrieben steht, wir so als Regel oder Maßstab nehmen, was immer so gelten muss. Ja, weil ich glaube, Gott ist ein Gott, der mega viele Seiten hat. Und wir lesen auch an einer anderen Stelle, dass der Geist dort wirkt und austeilt, wo er will. Und deswegen, ich ermutige jeden, sich danach auszustrecken und zu schauen, was kann ich denn von der Bibel aus tun. Und wenn du das getan hast und Gott gefragt hast, dass er deinen Geist in dir aktiviert, oder dir gibt, dann wird er sich zu seinem Wort stellen. Wir haben uns Jesus als unser Vorbild angeschaut und festgestellt, dass Jesus mit 25 Jahren erst getauft wurde. Ja, er ist damals Johannes dem Täufer über den Weg gelaufen und der hat ihn einfach getauft. Da gab es auch keine Diskussion, haben nicht fünf Stunden miteinander gesprochen und verhandelt, wie es denn jetzt korrekt ist, ja, sondern kam einfach, hat Jesus untergetaucht und nachdem Jesus getauft wurde, hat sich der Himmel geöffnet und Gott hat gesprochen, dies ist mein geliebter Sohn, an ihn habe ich wohlgefallen. Und dieser Satz klingt für uns so logisch, ja, klingt okay, ist ein guter, geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. aber geht darüber hinaus, ist es eine Bestätigung, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, weil Gott hier das Alte Testament zitiert. Und die Juden damals, die wussten ganz genau, und alle Menschen, die es gesehen haben, okay, das ist wirklich Gottes Sohn, da gibt es überhaupt keinen Zweifel mehr dran. Nachdem Jesus getauft wurde und Jesus Gott gesagt hatte, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen, hat sich der Himmel, hat Jesus gebetet und dann hat sich der Himmel geöffnet und der Heilige Geist kam sichtbar auf ihn in Form einer Taube. Und das Besondere an dieser Taube war, oder an diesem Sichtbarwerden, dass der Heilige Geist hier sichtbar und erfahrbar geworden ist, auch für alle Menschen, die drumherum standen. Lukas ist der Einzige, der geschrieben hat in seinem Evangelium, als Jesus betete, kam der Heilige Geist. Das liest du in den anderen Evangelien nicht. Aber ich glaube, dass Lukas hier einen Schwerpunkt gelegt hat, zu sagen, hey, wenn wir beten, dann schenkt uns Gott erstmal den Heiligen Geist. Und das ist einfach eine coole Sache, wo ich dir sage, hey, wenn du betest, dann sei versichert, dass Gott dir den Heiligen Geist gibt in diesem Moment. Wir steigen jetzt ein in Teil 2. Und zwar als ersten Punkt mit der Bedeutung oder der Funktion von Geistestaufe. Ich habe es schon mal kurz erwähnt, Geistestaufe ist verschieden gefüllt, dieser Begriff. Aber mit dem Geist getauft zu werden, heißt einfach vom Geist erfüllt zu werden. Oder auch, die Bibel beschreibt, ist auch als den Geist von oben zu bekommen. Und das ist eine Verheißung, die auch Jesus gegeben hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Er hat gesagt, ich werde euch meinen Geist senden. Und ich glaube, es ist wichtig, sich nicht auf einen Begriff festzulegen, zu sagen, ich muss jetzt irgendwie Geist getauft sein, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass der Heilige Geist in dir wohnt, dass du es selber spürst. Und ich glaube, dass du es auch wahrnehmen kannst, weil Gott hat dich dafür geschaffen. Ja? Und mach dich nicht so auf diesen, fokussiere dich nicht so arg auf diesen Begriff. Und ich glaube, diese Dinge, die wir oft lesen, sind einfach auch verschiedene Verheißungen oder Aspekte vom Heiligen Geist. Die Bibel spricht davon, dass er dein Ratgeber ist. Die Bibel spricht davon, dass er dir den Vater Gott offenbart und verschiedene andere Dinge. Und keines dieser Begriffe erfasst komplett so die Fülle dessen, was der Heilige Geist ist, ja, sondern es sind einfach verschiedene Aspekte davon. Das ist genauso wie, du hast zum Beispiel einen Namen, aber dein Name, der beschreibt noch lange nicht, wer du bist. Ja? Der beschreibt noch lange nicht, was du gerne machst, wie du so unterwegs bist, was du liebst. Ja? Und so ist auch beim Heiligen Geist, dass wir eben verschiedene Aspekte sehen und lesen, weil er eine Person ist. Die Frage ist, was bedeutet es denn jetzt, Geist getauft zu sein? Geist getauft zu sein, lesen wir in der Bibel. Und wir lesen in Lukas 4, wo unser großes Vorbild Jesus das gesagt hat. Weil direkt nachdem Jesus hier mit dem Heiligen Geist getauft wurde, ist er erstmal in die Wüste gegangen. Er hat 40 Tage gefastet und ich weiß nicht, ob du schon mal 40 Tage gefastet hast, wenn du das jetzt noch in den Kontext von einer Wüste setzt. Ich glaube, es war eine harte Zeit und ihr kennt die Story wahrscheinlich. Jesus wurde da vom Teufel versucht. Ja, und liest es dir mal durch, das ist eine mega krasse Story. Und danach, nachdem Jesus in der Wüste war, hat er erst angefangen zu predigen, Wunder zu tun und seinen Dienst zu tun. Das ist auch eine sehr interessante Reihenfolge, die wir manchmal so leicht auch überlesen. Ja. Und ich glaube, dass es vielleicht auch eine Ermutigung für dich heute sein kann, zu sagen, hey, wenn du gerade durch so eine Wüstenzeit gehst, nutzt Gott das vielleicht, um dich zu formen und für das vorzubereiten, was danach kommt. Und ich weiß, wenn wir in der Wüste unterwegs sind, dann wollen wir es nicht hören. Aber ich möchte dich ermutigen, Gott zu fragen, wozu auch Umstände da sind. Ja, weil wir finden uns oftmals so ein bisschen ab und denken, vielleicht als guter Christ soll ich nicht so arg meckern. Aber auch bewusst zu sagen, wofür sind die Dinge, die gerade passiert sind, wofür sind sie da? Und Gott, was willst du mir damit sagen? Was willst du damit tun? Was willst du mir mit dieser Situation jetzt gerade zeigen? Als Jesus seine Predigt dann hielt in Lukas 4, sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt zu verkündigen, um Blinden das Augenlicht zu geben, um Menschen zu erretten und so weiter. Und letzten Endes können wir hier rauslesen, dass der Geist des Herrn, also der Heilige Geist, auf Jesus war, um einen Dienst zu tun. Und der Heilige Geist ist, glaube ich, dazu da, um für andere da zu sein. Oftmals sind wir so, okay, ich habe den Heiligen Geist jetzt und jetzt hast du irgendwie so ein cooles Gimmick, so, ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist nicht nur für dich persönlich da ist, sondern damit du anderen Dinge weitergeben kannst. Wir werden uns da noch genau anschauen, was das ist. Merk dir einfach mal, dass der Heilige Geist nicht nur dazu da ist, dass du dich gut fühlst, ja, oder irgendwie einen entspannteren Gottesdienst hast oder dass wir irgendwie eine noch krassere Lobpreiszeit haben, sondern dass der Heilige Geist dazu da ist, dass wir für andere da sind. Jesus lehrt weiter über den Heiligen Geist in Lukas 11. Dort lesen wir über Geist und Gebet. In Lukas 11, Vers 1 bis 13, das ist ein mega langer Text, kannst du ganz zu Hause durchlesen. Ich möchte kurz die Essenzen weitergeben, weil ich dich dazu ermutigen will, diese Stellen durchzulesen. Lest dir mal das Lukas-Evangelium durch und dann entdeckst du ganz viel auch, was Jesus gelehrt hat und was die Bibel über den Heiligen Geist sagt. Jesus beginnt in diesem Kapitel mit dem Gebet. Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, hey, wie sollen wir eigentlich beten, Gott? Also Jesus, wie funktioniert es? Und er sagt, ich habe euch hier ein Gebet und das Vaterunser. Ja, wir kennen das alle. Ich unterstelle Jesus mal hier eine Priorisierung. Ich glaube, das Gebet ausschlaggebend ist. Ja? Und oftmals, wenn wir nicht wissen, wie und wohin, dann ist, glaube ich, Gebet auch gut. Und nicht nur, wenn wir nicht wissen, wohin, sondern vielleicht auch, wenn es uns gut geht. Wenn du weiterliest in Kapitel 11, dann liest du ab 5 eine Geschichte, wo ein Mann nachts Besuch bekommt. Und wir lesen da mal rein. Ab Vers 5, dann sagte Jesus zu den Jüngern, stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihn, leih mir doch bitte 3 Brote, ich habe unerwartet Besuch bekommen und nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte. Würde der Freund dann von drinnen antworten, stör mich nicht, ich habe die Tür schon abgeschlossen und mich schlafen gelegt. Außerdem können die Kinder in meinem Bett aufwachen, ich kann es nicht aufstehen und dir etwas geben, doch bestimmt nicht. Das eine ist sicher, selbst wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus dem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Darum sage ich euch, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür aufgetan, denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde es seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Und die Story ist irgendwie interessant, abgesehen davon, dass vielleicht bei dir noch nie nachts jemand an die Tür geklopft hat und gesagt, hey, hast noch 3 Brote übrig, bei mir ist gerade Besuch. Aber das Wichtige an der Story ist, dass die Gastfreundschaft damals eben sehr wichtig war, auch noch heute im Orient sehr wichtig ist. Ich weiß, wir Deutschen, wir sind manchmal überrascht, wenn wir Besuch kommen, sondern ups, wer steht denn da vor der Tür? Ja. Und Gäste haben immer Gutes bekommen oder das Beste bekommen, was im Haus war. Und dann kommt Besuch bei diesem einen Mann und er hat nichts und er geht weiter und der Hausherr tut alles, sogar nachts irgendwo anzuklopfen, um seine Gäste satt zu bekommen. Und nach dieser Geschichte sagt Jesus, hey, wer sucht, der findet. Und was für eine coole Zusage von Gott, dass wenn wir Gott suchen, dann wird er sich auch finden lassen. Wir lesen, dass wenn wir bitten, dann gibt er uns. Wir lesen an anderen Stellen auch, dass Gott gerne gibt. Und dass Gott uns den Heiligen Geist gibt. Im letzten Vers lesen wir, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. Also es ist auch eine aktive Sache zu sagen, hey, okay, ich habe es verstanden, vielleicht der Heilige Geist lebt in mir, aber ich kann auch Gott bewusst darum bitten. Und ich glaube auch eine Sache, die nicht auch wieder in diesem Punkt statisch ist, also dass ich es einmal mache und da habe ich für den Rest vom Leben die volle Portion Heiliger Geist, sondern es ist, glaube ich, etwas, was ich immer wieder auch machen muss. Auch wenn wir Dazu kommen wir erst im dritten Teil auch über diese Früchte des Geistes reden, über die Geistesgaben. Hey, die müssen wir immer wieder erbeten, glaube ich. Ja? Du kommst immer wieder an eine Situation vielleicht, die dich reizt, die dich an den Rand deiner Grenze bringt, und dann ist es die Situation, wo du bitten kannst, und Gott wird geben und der Heilige Geist wird kommen. Ich glaube auch, dass wir umgeben sind von hungrigen Menschen, die nach Sinn suchen in ihrem Leben, die suchen, warum bin ich da, die nach einem Ziel suchen im Leben. Und ich glaube, um diese Menschen zu sättigen mit diesem Brot, das wir nicht geben können, sondern nur Gott, brauchen wir den Heiligen Geist. Und ich möchte dieses Sinnbild einfach mal mitgeben, diesen Vergleich, dass der Heilige Geist das Brot ist, das du brauchst, um deine Nachbarn satt zu bekommen. Das du brauchst, um deine Arbeitskollegen, deine Freunde oder deine Familie satt zu bekommen, die Gott nicht kennen. Und hier geht es auch nicht um eine Bekehrung, also dass du irgendwie Menschen bekehrst oder dass du dich bekehrst oder dass es für Nichtchristen ist, sondern es ist eine Verheißung mit diesem Brot, das du weitergeben kannst und das Gott dir gibt, die für Menschen gilt, die eine Beziehung mit dem Vater haben. Also wenn du Christ bist und eine Beziehung mit dem Vater hast, dann bist du eigentlich im Optimalfall die Person, die satt ist und die dann weitergeben kann. Und ich möchte dich ermutigen, dass wir in dieser Gesinnung, nenne ich es mal, auch leben und durch unseren Alltag gehen. Dass du, da du Gott kennst und den Heiligen Geist erleben kannst, dass du dich sättigen lässt und dass du dann mit dem Ziel, dass du satt wirst, um anderen zu geben. Ein weiterer Aspekt vom Heiligen Geist, der in der Bibel beschrieben wird, ist der Finger Gottes. Und vielleicht hast du es auch in der Vergangenheit schon ein bisschen negativ erlebt. Ja, so mit dem drohenden Zeigefinger kommt der Finger Gottes auf dich, wenn du nicht aufpasst. Aber wir schauen mal rein, was die Bibel darüber sagt. In Matthäus 12, Vers 28 treibt Jesus einen Dämon aus. Und Jesus sagt in Matthäus, dass er das mit dem Geist Gottes tut. Also er treibt diesen Dämon mit dem Geist Gottes aus. Auch übrigens interessant, dass wir hier sehen, dass Jesus mit dem Heiligen Geist zusammen dient und Dinge tut. Wird später auch noch wichtig werden. Und wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, dann lesen wir in Kapitel 11, Vers 20, dass Jesus das mit dem Finger Gottes tut, also diesen Dämon auszutreiben. Und dieser Finger Gottes steht hier auch für den Heiligen Geist. Die zweite Erwähnung oder zwei Erwähnungen gibt es noch im Alten Testament von dem Finger Gottes. Die erste ist, als das Volk Israel damals, kurz bevor es aus der Gefangenschaft geführt wurde von Mose, war es so, dass ja Mose den Auftrag bekommen hat, zum Pharao zu gehen und zu sagen, hey, lass doch mal das Volk bitte ziehen, weil die gehören hier nicht her, die gehören ins verheißene Land. Und der Pharao hat öfter seine Meinung gewechselt, tendenziell war er eher bei Nein. Und Jesus hat dann gesagt, so, hey, geh zum Pharao und sag ihm, wenn das nicht tut, dann werden da ein paar Plagen kommen. Und ich werde den Pharao dadurch auch schon dazu bringen, dass es mein Volk ziehen lässt. Und die erste dieser Plagen war, dass Mose seinen Stab ausgestreckt hat und Wasser zu Blut wurde. Die zweite war, dass Aaron seinen Stab ausgestreckt hat und unzählige Stechmücken über das ganze Land hergefallen sind. Übrigens immer nur über die Ägypter und nicht über das Volk Israel. Und Aaron hat zum dritten Mal seinen Stab ausgestreckt und es kamen unzählige Fliegen. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, dass dieses erste und das zweite Wunder, also dass Wasser zu Blut wurde und dass unzählige Stechmücken kamen, das haben die Zauberer vom Pharao einfach so nachgemacht. Das ist auch eine Sache, wo du denkst, so, ups, interessant. Ja. Passt manchmal nicht in deine Theologie vielleicht rein, aber es gibt auch negative Mächte, die bestimmte Dinge tun können, die wie gute Wunder aussehen, wofür da aber eine negative Macht steckt. Und bei diesem dritten Wunder ist es so, dass die Zauberer des Pharaos nichts mehr tun können. Ja, sie kapitulieren und sie gehen zum Pharao und sagen, wir können nichts mehr tun, denn hier ist der Finger Gottes im Spiel. Und hier wird wieder vom Heiligen Geist gesprochen, dass er das bewirkt hat und dass deswegen die Zauberer hier an ihre Grenze gekommen sind. Und das Gute für uns zu wissen ist, dass es eine Grenze für dämonische Mächte gibt, wo sie machtlos sind. Amen. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir manchmal wissen, hey, es gibt vielleicht, oder es gibt diese Mächte, die nicht von Gott sind in dieser Welt, wo wir leben. Es gibt sie, aber es gibt auch jemanden, der mächtiger ist. In die zweite Erwähnung im Alten Testament ist vom Finger Gottes als den Heiligen Geist, ist in 2. Mose 31, Vers 18, als Gott die 10 Gebote dem Volk Israel gibt. So Mose, Gott hat gesagt, Mose, steig mal auf den Berg hoch, hab was für dich. Und Mose ist hochgestiegen und wir lesen in der Bibel, dass die Gesetzestafeln im Himmel geschrieben wurden vom Finger Gottes. Also hier ist wieder der Heilige Geist erwähnt. Und das Interessante ist dann, Mose, ihr kennt die Story, Mose läuft den Berg hinunter und sieht das Volk, wie es um ein goldenes Kalb rumtanzt, weil sie sich gesagt haben, wo ist eigentlich Mose? Hat er uns verlassen? Ja, was ist eigentlich los? Lass mal unseren Schmuck sammeln, wir gießen uns ein goldenes Kalb und beten das an und tanzen drumherum. Und Mose zerschlägt diese Tafeln, er wirft sie auf den Boden, sie zerbrechen. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Ja? Mose muss nochmal auf den Berg steigen. Und diesmal lesen wir, dass Mose diese Tafeln dann mitgebracht hat und dass er sie selbst geschrieben hat durch den Finger Gottes. Und Mose musste diese ersten Tafeln zerschlagen, die ohne Fehler waren, weil das Volk Sünde begangen hat. Und ich erkläre auch gleich, warum. Wir schlagen jetzt einen Bogen zum Neuen Testament, wo wir uns Jesus anschauen. Und zwar Jesus, als er ans Kreuz ging. Jesus ging für uns als Kreuz, aber er war vollkommen. So wie diese ersten Gesetzestafeln war auch Jesus vollkommen. Er war ohne Schuld. Die ersten Gesetzestafeln waren perfekt geschrieben im Himmel von Gott persönlich, vom Heiligen Geist. Und Jesus wurde am Kreuz für unsere Sünde zerschlagen und getötet, damit wir von der Sünde befreit sind, von der Macht der Sünde. Und genau so hat Mose diese Tafeln zerschlagen und neue Tafeln gebracht. Und diese irdischen Tafeln stehen für dich als Mensch. Nämlich, dass Jesus, damit du als irdische Tafel von Gott beschrieben werden kannst und dass der Heilige Geist auf deinem Herz schreibt. Wir werden uns gleich in die Stelle anschauen, wo wir das lesen können. Und ich möchte mal diesen Vergleich einfach auch bildlich in den Kopf malen, dass du das siehst, dass Gott immer in der Bibel auch mit einem roten Faden redet und dass es ganz viele Verbindungen gibt, die wir erst entdecken, wenn wir das Wort Gottes richtig studieren. Und diese Tafeln, wo wir lesen, oder von diesem Finger Gottes, der in unser Herz schreibt, auf uns schreibt, ist in 2. Korinther 3, Vers 1 bis 6. Und ich lese es jetzt mal kurz vor. So, wenn die App funktioniert. Jetzt fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen. Oder haben wir es, so wie manch andere, nötig, auch Empfehlungsbriefe vorzulegen oder auch Empfehlungsbriefe von euch ausstellen zu lassen? Ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief, geschrieben in unsere Herzen. Ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Also wir lesen hier von diesem Vergleich, den ich euch gerade beschrieben habe, dass in 2. Korinther steht, dass wir quasi diese Tafeln sind, die aus Fleisch und Blut sind. Und das erweitert auch so ein bisschen grundlegend dieses Bild, das wir vom Heiligen Geist haben. Wir denken manchmal nur so, dass der Heilige Geist irgendwie durch uns wirkt und wir geben vielleicht Prophetien weiter und so, aber ich glaube, was wir oftmals vergessen, ist so dieser Aspekt, dass der Heilige Geist eigentlich an unserem Herz schreiben will, ja, und dass er uns verändern will und dass wir uns entwickeln sollen. Ich glaube, dass die Entwicklung, wenn wir Christ sind, ja, wir denken an diesen dynamischen Prozess, dass es gut ist, wenn wir immer näher zu Jesus kommen oder näher an Gott rankommen, immer selbstverständlicher mit ihm leben und auch immer mehr den Heiligen Geist in unserem Alltag erleben. Wir lesen weiter in Vers 4, wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Aus eigener Kraft sind wir diese Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen können. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf die Schrift niederlegt, auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Und ich finde es so interessant zu lesen hier, dass der Heilige Geist dich befähigt, zu dienen. Ja, also der Heilige Geist, ich habe das vorhin schon mal gesagt, er ist dazu da, um für andere da zu sein, also dass wir anderen Menschen dienen können. Und ich wünsche mir das, dass wir das erleben, dass wir spüren, wie der Heilige Geist an uns schreibt, mit uns Geschichte schreibt, mit uns geht und dass wir dann in das Leben von anderen rein sprechen können, rein wirken können. Andreas, du kannst schon mal ans Keyboard kommen. Ich möchte noch kurz mit ein paar praktischen Ansätzen auch abschließen, wie es aussehen kann in deinem Alltag. Ich glaube, dass wir uns manchmal zu arg auf das verlassen, was wir so wissen, was wir vielleicht auch studiert haben, was wir so tun auch, und also auf diese, ich nenne es mal Welt, die wir uns erschaffen haben. Und ich glaube, dass wir uns manchmal viel zu wenig vom Heiligen Geist abhängig machen in unserem Leben, weil du hast eine Versicherung für alles Mögliche zum Beispiel, du hast einen Plan für dein Leben, was du so gerne machst, was du studieren willst. Du hast vielleicht auch einen Job, der dir gefällt, wo du sagst, hey, den habe ich mir ausgesucht und das passt für mich. Und es heißt nicht, dass das nicht von Gott ist, aber ich glaube, dass wir manchmal noch viel mehr auf den Heiligen Geist hören können und zu sagen, was ist denn der richtige Weg, was ist gut. Ein klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn du dir irgendeinen Film anschaust oder eine Serie, dann versuch mal darauf zu achten, ob der Heilige Geist den Raum verlässt. Ja? Weil wenn der Heilige Geist den Raum verlässt, dann solltest du es, glaube ich, ausmachen. Und es ist so ganz einfach gesagt, ja, aber ich möchte dich mal ermutigen, diese Übung anzugehen und zu sagen, auch bei anderen Sachen, wenn ich bestimmte Dinge tue, ist der Heilige Geist mit mir? Ist Gott mit mir oder ist er nicht mit mir? Und natürlich ist es so, dass um das zu spüren, musst du ihn kennen, musst du eine Beziehung mit ihm haben, musst du mit ihm leben. Aber ich glaube, dass es möglich ist. Ich glaube auch, dass es hinderlich ist, wenn du den Heiligen Geist hören willst, dass wenn wir andere verurteilen. Ich habe neulich mal gehört, dass Verurteilung immer wie ein Bumerang auf uns zurückkommt. Und das fand ich ziemlich passend. Weil wenn du es so vorstellst, wenn du auf deinem Bumerang Verurteilung drauf schreibst und jedes Mal, wenn du jemanden verurteilst, dann wirfst du diesen Bumerang damit weg. Ja? Und dieser Bumerang kommt zurück und trifft dich irgendwann. Manchmal hast du vielleicht weit geworfen, dann dauert es eine Weile, aber es wird zurückkommen auf dich. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir aufhören, andere zu verurteilen und diesen geistlichen Bumerang zu werfen. Ich glaube auch, dass wir mit unserer Stimme Dinge kreieren können. Ja? Gott hat durch sein Wort die Erde erschaffen und er hat gesagt, auch ein anderes Synonym für den Heiligen Geist, mein Atem lebt in dir, hat dir sein Leben eingehaucht. Und deswegen hast du auch die Fähigkeit, Dinge zu kreieren. Wir können Atmosphäre kreieren mit dem, was wir sagen. Wenn du irgendwie einkaufen gehst und du, abgesehen von Lebensmitteln, von irgendwelchen Sachen, die du vielleicht unbedingt haben willst, dann frag doch mal den Heiligen Geist, wie sieht's aus? Ist es gut, wenn ich das kaufe oder nicht? Wenn du durch die Gegend fährst, ich mache das so oft, zu sagen, Heiliger Geist, welche Route ist denn die richtige? Google Maps schlägt mir irgendwas vor, wo am wenigsten Stau ist, aber was passt? Ja. Und es hört sich vielleicht so ein bisschen naiv an, zu sagen, boah, krass, Mann, ich habe ja auch einen Verstand im Hirn und kannst auch selber Google Maps gucken, aber ich sage dir eins, die sicherste Route fährst du, wenn du auf den Heiligen Geist hörst. Wenn du jemand Lahmes vor dir hast, dann lass dir vielleicht den Gedanken weitergeben, dass es sein könnte, dass wenn du ihn überholt hättest und schneller an Punkt X gewesen wärst, dass du derjenige wärst, der in den Unfall verwickelt ist. Ja? Wir haben das schon erlebt, wir sind zu einer Rancher-Aktion gefahren und haben dann irgendwie Pause gemacht und ich wollte eigentlich noch gar keine Pause machen, aber irgendjemand musste halt aufs Klo, schon nach einer halben Stunde. Und wenn du eine lange Strecke fährst, dann ist das, was dein Zeitplan killt, sind Pausen, die unnötig sind. Und wir machen also Pausen, als wir wieder auf diese Autobahn gefahren sind, war ein extrem schwerer Unfall, in der wir zu 99%iger Sicherheit verwickelt gewesen wären, wenn wir einfach weitergefahren wären. Ja? Und ich möchte das so mitgeben, zu sagen, hey, ich will mich nach dieser Selbstverständlichkeit auch ausstrecken, die in meinem Alltag den Unterschied macht. Auch wenn wir Menschen erreichen wollen, dann sind wir ja mit ganz verschiedenen Menschen konfrontiert, die auch manchmal so Aussagen vom Stapel lassen, mit denen du vielleicht nicht viel anfangen kannst oder mit denen du vielleicht als Person nicht viel anfangen kannst, weil sie so unterschiedlich sind. Und dann ist es auch mega gut, einfach zu sagen, Heiliger Geist, was kann ich denn gerade zu der Person sagen, was ihr weiterhilft, was irgendwie dieses Gespräch vielleicht auf einen guten Weg bringt oder was ist vielleicht das Wort, was ich ihr weitergeben kann, also was kann ich ihr sagen? Und das sind so diese ganz simplen Dinge, die wir jeden Tag einfach tun können. Oftmals ist es auch so, dass wir so Prinzipien haben als Christen, dass wir verschiedene Strategien haben, die auch gut funktionieren, die auch vielleicht sogar biblisch auch begründet sind und belegbar sind. Aber ich glaube, dass wenn wir Dinge mit dem Heiligen Geist tun, dass wir dann noch viel mehr in Anführungszeichen erreichen werden. Und wenn ich von erreichen spreche, dann spreche ich jetzt nicht, dass es unbedingt irgendwie die Besucherzahl durch die Decke geht oder dass wir erleben, dass wir irgendwie besser werden in dem, was wir tun, sondern dass wir erleben, dass Gott noch mehr präsent ist in dem, was wir tun und dass sich dadurch dann auch Menschen bekehren, dass Menschen, wie wir es in unserer Vision zusammengefasst haben, Menschen den Weg zurück zu Gott finden. Ich glaube, wenn wir verstehen, dass wir jeden Tag vom Heiligen Geist abhängig leben oder abhängig leben können, dann wird es was verändern in unserem Alltag. Und ich glaube, wenn wir es nicht tun, dann sind wir oftmals auf so einer Einbahnstraße, die dich vielleicht in Burnout führen kann, die in Einsamkeit führen kann, die in Sünde führen kann, vielleicht auch in Zweifel, aber die Zweifel, die dich auffressen. Wenn wir Gottes Natur nicht kennen, wenn wir nicht wissen, wer Gott ist, dann interpretieren wir auch manchmal Zeiten, in denen wir leben, falsch. Und das ist auch sowas, was ein bisschen das anknüpft, was ich vorhin gesagt habe, zu sagen, hey, in der Zeit, wo ich lebe, was willst du gerade tun, Gott, in der Situation? Ich bin gestern um 18 Uhr auf der Bundesstraße bei Tübingen stehen geblieben und mit defektem Getriebe und es war so eine Situation, wo ich gesagt habe, okay Gott, das ist irgendwie nicht so cool, ja, aber ich habe gesagt, okay Gott, über den ADAC hinaus brauche ich deine Versorgung, weil die schleppen jetzt mich jetzt nicht bis hierher, die 450 Kilometer und ich brauche irgendwie so einen Plan, ja, und innerhalb von anderthalb Stunden hat sich halt ergeben, dass ADAC mich zu meinen Eltern geschleppt hat, dass auch der Anhänger abgeholt wurde, ist so, wenn dein Anhänger noch ganz ist, dann nimmt ihn der ADAC nicht mit. Ist dumm, aber ist so. das heißt, der Anhänger musste einfach stehen bleiben, zum Glück nicht auf der Bundesstraße, sondern auf dem Parkplatz. Und ich habe von jemandem ein Ersatzauto bekommen, um hier hochzufahren noch. Und aus 3 Stunden Verzögerung wurden dann einfach am Ende nur noch 1,5 Stunden. Und ich weiß nicht, was Gott damit vorhat, aber ich vertraue darauf, dass er einen Plan hat. Er weiß, dass ich am Freitag losfahre und auf eine Ranger-Aktion gehe nächste Woche, die Woche vor Ostern, dass ich da ein Auto brauche und eigentlich auch einen Anhänger, wo alles reinpasst. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott da Wege öffnet und Türen öffnet und eine Strategie am Start hat, die vielleicht besser ist wie meine, die ich gerade im Kopf habe. Lukas, kannst du mal das Keyword anmachen? Genau. Ich möchte dich einfach nur fragen, hey, wie deine Beziehung mit dem Heiligen Geist aussieht. Was passiert so in deiner Welt? Gibt es Wunder? Gibt es Dinge, die du erlebst mit ihm? Und ich möchte einen Hunger danach einfach einen Hunger danach wecken in dir, dass du dich heute danach ausstreckst. Wie oft redest du mit dem Heiligen Geist? Er ist eine Person wie Jesus und wie Gott. Und wir werden uns kleine Zeit nehmen, einfach im Lobpreis, wenn wir jetzt noch ein paar Lieder singen, einfach zu sagen, hey Gott, sprich auch zu mir. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute auch reden will, ganz konkret auch. Und mein Gebet ist es, dass die Stimme Gottes heute deine Welt verändert, dein Leben verändert, dein Herz verändert, dass der Heilige Geist vielleicht auch ein neues Kapitel auf dein Herz so drauf schreibt. Und dafür würde ich gerne einfach noch beten, wenn du willst, dass du gerne aufstehen kannst, aber auch entspannt sitzen bleiben. Der Heilige Geist ist da einfach dreidimensional unterwegs auch. Und yes, Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du hier bist, auch Heiliger Geist, dass du hier bist. Ich danke dir jetzt für dein Reden und für alles, was du jetzt für jeden Einzelnen vorbereitet hast. Stell mir einfach Gott oder dem Heiligen Geist ist die Frage einfach, was willst du heute zu mir reden? Was ist der Punkt, der für mich heute wichtig ist? Wir haben einiges gehört, aber ich glaube, dass für jeden einfach ein Aspekt, ein Punkt wichtig ist heute.